Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Willkommen zu unserer Zeitreise durch die Herrenmode. Ich bin Henrik und mit mir ist heute Leonie, die uns die Reenactment-Perspektive bringt. Heute geht's von der Antike bis zum Barock und wir starten mit einem echten Schockmoment.
Schockmoment? Jetzt bin ich gespannt.
Also, stell dir vor, in der Antike war nackt zu sein ein Zeichen von Armut. Nur Sklaven waren nackt.
Warte, was? Das ist ja das komplette Gegenteil von heute. Bei uns bedeutet Nacktsein doch oft Luxus, Wellness, Sauna.
Genau. Damals war es andersrum. In Ägypten zum Beispiel. Je höher dein Stand, desto mehr Stoff trugst du. Und das Material wurde immer feiner gewebt, fast durchscheinend.
Transluzent und trotzdem mehr Stoff? Das ist ja wie bei Designermode heute. Je teurer, desto ausgefallener.
Und jetzt kommt's richtig verrückt. Die Ägypter trugen Goldplättchen direkt auf der Haut. Als Schmuck auf Brust oder Hemd, am Rücken zusammengebunden.
Ornamente auf der nackten Haut? Das ist ja wie Bodypainting mit Gold.
Wobei Wolle übrigens im Tempel verboten war, galt als unrein, weil tierischen Ursprungs. Nur Leinen aus Flachs war erlaubt.
Und was war mit den anderen Kulturen, Israel zum Beispiel?
Ah, die Israeliten. Da gab's klare Regeln. Kutonet hieß das Untergewand, eine Art Tunika bis zum Knöchel. Aber, wie erkläre ich das? Wer sich nur in der Kutonet zeigte, galt praktisch als nackt.
Also öffentlich nur im Unterhemd rumlaufen war ein No-Go?
Genau. Deshalb trugen sie die Simla drüber, einen schweren Wollmantel. Nur auf dem Feld durfte man ohne arbeiten.
Und die Griechen? Die waren doch sportbegeistert.
Die haben tatsächlich die ersten Shorts der Geschichte erfunden, den griechischen Lendenschurz. Kurzer Rock, Stoff führte zwischen den Beinen durch.
Die ersten Shorts, das ist ja genial.
Perfekt für Sport, viel Bewegungsfreiheit. Dazu ein metallgeschmückter Ledergürtel, quasi antike Sportkleidung. Darüber dann der Chiton als Tunika und der Klamys als Umhang.
Und die Römer mit ihren berühmten Togas?
Oh. Die Toga. Das war ein komplettes Statussystem. Nur freie Bürger durften sie tragen. Sklaven verboten. Und die Farben?
Lass hören.
Jungen vor der Pubertät. Toga prätexta mit Purpurrand. Normaler Bürger? Weiße Toga. Aber nur der Kaiser durfte komplettes Purpur tragen.
Nur einer? Aus dem ganzen römischen Eireich?
Genau. Seneca hat sogar Männer verspottet, die transparente Stoffe trugen, nannte das weibisch.
Antike Fashion Police.
Und dann gab's noch die Barbaren, so nannten die Römer die Germanen. Weißt du warum?
Wegen der Kampfeslust?
Nein, wegen der Hosen. Die trugen Brusthemden und Hosen. Für Römer war das barbarisch.
Die haben Hosen erfunden und wurden dafür verspottet?
Die Wikinger haben sogar den Zwiebellook perfektioniert. Wadenwickel, wollene Hosen, mehrere Tunikaschichten. Musste ja auch bei dem nordischen Klima.
Das macht total Sinn. Während die Römer in ihren Togas gefroren haben?
Vermutlich. Aber Style ging vor Wärme. Das kennen wir heute auch noch.
Stimmt. High Heels im Winter.
Was faszinierend ist, schon in der Antike spiegelte Kleidung den gesellschaftlichen Status wider. Diese Funktion bleibt durch alle Epochen erhalten. So, von der Antike springen wir jetzt ins Mittelalter und da passiert eine echte Moderevolution. Die ersten richtigen Hosen der Geschichte.
Endlich, nach all den Togas und Lendenschürzen.
Genau, die mittelalterlichen Beinlinge gelten als Urmodelle unserer heutigen Hosen. Stell dir vor, hautenge Strümpfe, die man einzeln anzog.
Einzeln? Wie hat das funktioniert?
Die wurden am Wams befestigt, dem hüftlangen Oberkleid, quasi die erste modulare Kleidung der Geschichte. Du konntest Ärmel und Beinlinge je nach Bedarf andocken.
Andocken? Das ist ja wie IKEA für Mittelaltermode.
Die Technik hieß Annestell, kleine Ösen und Bänder. Ärmel ab für die Arbeit, Ärmel dran für den Sonntag.
Das ist ja genial. Viel praktischer als diese römischen Togas.
Aber schauen wir mal auf die Ständeordnung. Da zeigt sich wieder, Kleidung war purer Status. Das einfache Volk?
Wolle und Leinen?
Exakt. Bauern, Handwerker, Tagelöhner, alle in praktischer Wolle. Aber Adel und Kaufleute? Die trugen Samt und Seide in leuchtenden Farben.
Das war bestimmt nicht billig.
Sündhaft teuer. Seide kam über komplizierte Handelsrouten aus dem fernen Osten. Wenn du Seide trugst, warst du wirklich jemand.
Und die Unterwäsche? Gab's da schon was?
Oh ja, die erste richtige Unterwäsche der Geschichte. Die Bruche. Eine weitgeschnittene kurze Hose mit Bruchenband.
Bruche? Das klingt so praktisch.
Praktisch war sie auch. Dazu ein leinenes Hemd, geschnitten wie ein T-Shirt, nur eben aus Leinen.
Also schon sehr modern eigentlich.
In gewisser Weise ja. Wobei, die Kotte war noch ziemlich einfach. Ein lässig fallender Wollkittel bis zu den Knien. Darüber dann ein Tuch als Überwurf.
Und wann kamen die Beinlinge ins Spiel?
Das Hochmittelalter brachte den Durchbruch. Die alten Wadenwickel wurden durch richtige Beinlinge ersetzt. Und jetzt kommt's.
Ja.
Das Wams-System. Du hattest ein ärmelloses Oberteil und konntest nach Bedarf Ärmel, andocken oder eben die Beinlinge befestigen.
Das ist ja wie mittelalterliches Moduldesign. Moment, heißt das, man konnte morgens entscheiden, heute mit oder ohne Ärmel?
Genau. Für den Ausritt gab's dann noch die Heuke, einen praktischen Umhang drüber.
Das ist ja viel durchdachter, als ich dachte. Ich stelle mir das immer so steif vor.
War es aber nicht. Diese Annesteltechnik war revolutionär. Stell dir vor, du bist Handwerker, arbeitest ohne Ärmel, dann kommt der Herr, zack, Ärmel dran.
Wie ein mittelalterlicher Anzug zum Verwandeln.
Und weißt du, was interessant ist? Im Vergleich zur Antike, wo Nacktsein Armut bedeutete, war im Mittelalter alles über Verhüllungen definiert.
Stimmt, von den transparenten ägyptischen Stoffen zu kompletter Bedeckung.
Aber die Qualität der Verhüllung zählte. Wer Samt und Seide tragen konnte, der war wer. Wobei, die Farbherstellung war auch eine Kunst für sich.
Wie meinst du das?
Bestimmte Farben waren extrem teuer herzustellen. Purpur zum Beispiel, kennst du, aus der Antike. Aber auch bestimmte Blautöne oder leuchtendes Rot.
Also nicht nur der Stoff, auch die Farbe war Luxus?
Absolut. Manche Farben waren praktisch ein Vermögen wert. Deswegen sah man beim einfachen Volk hauptsächlich Naturfarben. Braun, beige, ungefärbtes Leinen.
Das erklärt auch, warum in Märchen immer von prächtigen, bunten Gewändern die Rede ist.
Genau. Märchenprinzen in leuchtend blauen oder roten Gewändern. Das war damals purer Luxus, den sich nur Adel leisten konnte.
Und dieses Wams-System, das hat dann später die Renaissance beeinflusst.
Exakt. Das modulare Denken des Mittelalters wird in der Renaissance perfektioniert und noch raffinierter. Von der modularen mittelalterlichen Mode kommen wir jetzt zur Renaissance. Und da wird's richtig spektakulär. Die Wiedergeburt der Antike bringt auch eine Moderevolution.
Wiedergeburt der Antike? Sind die wieder zu Togas zurückgegangen?
Nein, zum Glück nicht. Aber die Befreiung vom religiösen Dogmatismus des Mittelalters, das spürt man auch in der Kleidung. Plötzlich geht's um Persönlichkeit, um Individualität.
Also weg von der starren Ständeordnung.
Nicht ganz weg, aber, verfeinert. Die Materialvielfalt explodiert förmlich. Samt, Brokat, Damast, Atlas und Pelze als Futterstoff.
Das klingt nach echtem Luxus.
Und das Zentrum von allem war Florenz. Das goldene Zeitalter. Handel boomt, Gesellschaft im Umbruch. Zeit zu zeigen, wer man ist.
Moment, Florenz, nicht Paris?
Nein, zu der Zeit war Florenz das Modezentrum. Kostbare Stoffe in leuchtenden Farben, die in Kerzenschein und Sonnenlicht einfach, wow, atemberaubend aussahen.
Und war das immer noch so steif wie im Mittelalter?
Ganz im Gegenteil. Renaissance-Mode war auf Bewegungsfreiheit ausgelegt. Die Zimarra zum Beispiel, eine Art Mantel mit einfachem Verschluss vorn.
Zimarra, das hört sich italienisch an.
Ist es auch. Schnell an- und ausziehbar, dazu diese prächtigen Trikotosen voller Details. alles auf natürliche Bewegung ausgelegt.
Das ist ja ein kompletter Gegenentwurf zu den schweren mittelalterlichen Schichten.
Genau. Aber warte, bis du hörst, was im Barock passiert. Da übernimmt nämlich der Sonnenkönig das Kommando.
Ludwig XIV.?
Der erste Mode-Influencer der Geschichte. Was der in Versailles trug, bestimmte europaweit die Mode. Rheingarfentracht, Wams mit Jabot, Halsbinden.
Ein einzelner Mann bestimmt, was ganz Europa anzieht?
Absolut. Der Barock liebt Exzesse. Überladen, pompös, bewusste Farbkontraste. Aber körpernah geschnitten in der Taille.
Und dann? Das war doch noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Oh nein, der Spätbarock bringt den Justaucorps, einen Oberrock mit breiten Ärmelaufschlägen. Dazu die Culotte, die Kniebundhose.
Moment, Culotte, das Wort kenne ich.
Richtig. Und dann kommt das Rokoko und treibt alles auf die Spitze.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, Frack und Anzug, aber mit knielangem Rock. Justaucorps mit funktionslosen Zierknöpfen, nur zum Angeben.
Funktionslos, also pure Dekoration?
Pure Dekoration. Dazu ärmellose, reich verzierte Westen zum Schnüren, mit aufgesetzten Taschen, die großzügig die Hüften bedeckten.
Das klingt fast bequem.
War es tatsächlich. Die Culotte war auch am Po weit genug zum Reiten. Aber der Aufwand für den Look.
Was hat so ein Outfit gekostet?
Ein Vermögen. Seide aus dem fernen Osten, aufwendige Stickereien, Goldplättchen. Manche Gewänder kosteten mehr, als ein Handwerker im Jahr verdiente.
Im Jahr?
Im Jahr. Und der Rokoko wollte den Barock noch übertreffen. Ergänzt um britische Einflüsse.
Britische Einflüsse?
Der englische Landadel. Reithosen, Jagdmode. Praktischer, aber immer noch luxuriös. Eine Gewandung, die nicht nur bei Hofe funktionierte.
Also wieder mehr Praxisbezug. Das ist ja fast schon modern.
In gewisser Weise ja. Wobei, wenn ich das mit der antiken Einfachheit vergleiche, von römischen Purpurregeln zu Rokoko-Exzessen mit Goldstickerei.
Stimmt. Von nur der Kaiser darf Purpur zu jeder Adlige übertrifft den anderen.
Genau. Und weißt du, was faszinierend ist? Diese Renaissance-Idee, dass Kleidung die Persönlichkeit ausdrückt.
Die kommt heute zurück?
Absolut. Moderne Designer greifen ständig auf diese historischen Elemente zurück. Voluminöse Ärmel, reich verzierte Westen.
Das sieht man ja auf allen Fashion Weeks, diese, wie nennt man das, historischen Anspielungen?
Historische Referenzen, genau. Von Renaissance-Samtjacken bis zu Rokoko-inspirierten Rüschen.
Das heißt, wir tragen heute immer noch Elemente aus dem 16. und 17. Jahrhundert?
Mehr als du denkst. Der klassische Anzug mit Weste? Das ist direkter Nachkomme des Rokoko-Justaucorps. Die Idee der modularen Kleidung aus dem Mittelalter? Heute heißt das Capsule Wardrobe.
Capsule Wardrobe? Das ist ja verrückt. Mittelalterliche Anisteltechnik als moderner Trend.
Genau. Und die Renaissance-Idee, dass Kleidung deine Persönlichkeit ausdrückt? Das ist heute selbstverständlich.
Von Ständeordnung zu Selbstausdruck. Das ist schon eine krasse Entwicklung.
Aber all diese historischen Statements, von Renaissance-Individualität bis Barock-Prunk, die kehren heute auf internationalen Laufstegen zurück. So, nach dieser Zeitreise von der Antike bis zum Barock, was bleibt hängen? Was lehrt uns diese ganze Herrenmode-Geschichte?
Für mich ist das Verrückte, Mode war schon immer viel mehr als nur Kleidung. Schon die alten Ägypter mit ihren Goldplättchen.
Genau. Mode als Spiegel der Gesellschaft, das zieht sich durch alle Epochen. Ob römische Toga-Hierarchien oder Renaissance-Individualismus.
Und dieser ewige Kampf zwischen Funktionalität und Ästhetik. Die Wikinger mit ihrem praktischen Zwiebellook gegen Rokoko-Exzesse mit funktionslosen Zierknöpfen.
Ha! Von germanischen Barbaren in warmen Hosen zu französischen Höflingen, die lieber erfrieren als unmodisch aussehen.
Stimmt. Wobei, ist das heute nicht genauso? High Heels im Winter, enge Jeans trotz Hitze?
Das ist der Punkt. Diese Prinzipien gelten heute noch. Mode transportiert immer noch Stimmungen, Lebensgefühl, Persönlichkeit.
Absolut. Und auf den Laufstegen sieht man's ja. Renaissance samt hier, Barockrüschen da.
Die Designer greifen ständig auf diese historischen Finessen zurück. Voluminöse Ärmel, reich verzierte Westen, das modulare Denken vom mittelalterlichen Wams.
Apropos Selbsterleben, das ist ja das Coole an Reenactment und LARP. Du trägst nicht nur ein Kostüm, du fühlst Geschichte.
Genau das meine ich. Bei Battle Merchant findest du alles. Von der römischen Tunika bis zum Barock Gisto Corps.
Und das ist nicht nur Verkleidung, das ist Geschichte zum Anfassen. Wenn du so eine schwere mittelalterliche Kotte anziehst,
verstehst du plötzlich, warum die Bewegungen anders waren. Warum bestimmte Gesten entstanden sind.
Genau. Oder wenn du versuchst, eine Toga richtig zu drapieren, da merkst du schnell, warum Sklaven das für ihre Herren gemacht haben.
Die praktische Erfahrung bringt dir mehr bei als jedes Geschichtsbuch. Du spürst das Gewicht, die Einschränkungen, aber auch die Würde dieser Gewänder.
Und in der Community, ob LARP oder Reenactment, da lebt dieses historische Handwerk weiter. Leute, die noch wissen, wie man richtig schneidert, färbt.
Das ist Kulturerhaltung. Techniken, die sonst verloren gingen, werden weitergegeben.
Deswegen finde ich es so wichtig, dass man das ausprobiert. Nicht nur lesen, sondern machen.
Schlachtgewandung, Festkleidung oder einfach nur neugierig auf Geschichte. Für jeden ist was dabei.
Von der einfachen Tunika bis zum kompletten höfischen Outfit. Und ehrlich, es macht süchtig.
Stimmt. Wer einmal in authentischer historischer Kleidung gesteckt hat, versteht Geschichte anders.
Es ist wie Zeitreisen. Plötzlich ist das alles nicht mehr abstrakt, sondern real.
Genau. Und das Schöne ist, jede Epoche hat was Besonderes. Antike Eleganz, mittelalterliche Praktikabilität, Renaissance-Raffinesse, Barock-Prunk.
Für jeden Typ und jeden Anlass. Und hey, bei uns in Wacken seid ihr herzlich willkommen. Zum Stöbern, Anprobieren, Träumen.
Wir liefern Geschichte. Von Lendenschurz bis Gisto Corps. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du dabei deinen ganz eigenen historischen Stil.
Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem kleinen Ausflug durch die Herrenmode der Geschichte.
Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Geschichte ist zum Erleben da, nicht nur zum Lesen.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.